bloße Leben bezieht sich, also wie schon gesagt, aufs Heimgemachte. Also das ist ein Thema, was, denke ich, jeder oder jede zunächst mal mit sich selber abmachen muss. Worum es da geht, ist genau, wie gesagt, der Zusammenhang, also zwischen der Verletzlichkeit von menschlicher Existenz auf der einen Seite und dieser erstaunlichen Fähigkeit von Menschen, sich quasi an ihren eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Das heißt, sich selber auch gegenüber Systemen zu emanzipieren. Diese apokalyptische Dimension, also die, die ausschließlich mit der Verletzlichkeit zu tun hat, kann man entweder ein bisschen in eine existenzielle Richtung lenken. Das hat dann auch zum Beispiel mit Tod zu tun. Man kann das auch in eine politische Richtung lenken. Dann hat es damit zu tun, also mit dem Vermögen von Staatssystemen, Bürgerinnen und Bürgern, und da sind auch die Nürnberger Gesetze von 36, denke ich, paradigmatisch, nach Gutdünken, das heißt nach dem Souveränitätsanspruch der Macht, Bürgerinnenrechte abzuerkennen. Räume, die dadurch entstehen, sind auch hinlänglich bekannt und geistern immer noch, also in der Form des Lagers, durch die Nachrichten. Guantanamo ist so ein Beispiel, oder Woomera auf Australien. Aber es gibt solche komplett rechtsfreien Zonen, in denen Individuen keinerlei Zugang zu irgendwas haben, was ihnen sowas wie eine systemische Hilfe liefert, auch am Frankfurter Flughafen beispielsweise. Aber nicht nur die apokalyptische Dimension spielt eine Rolle, sondern das bloße Leben hat auch damit zu tun mit Anarchie, also mit dem Vermögen, tatsächlich zu allem Nein zu sagen und sich, wie gesagt, aus Systemen rauszuklinken. Also es hat auch was zu tun mit Momenten der Euphorie und der Beglückung, wo man, weiß ich nicht, also wie wenn man halt ein bisschen was getrunken hat und dann in Südfrankreich in den Sternenhimmel schaut, ich fange jetzt also kitschige Beispiele ein, tut mir leid, irgendwie sozusagen Gefühl für sich selber hat, was jetzt nicht abhängig ist davon, dass man irgendwie ein monatliches Einkommen hat oder dass man im Lotto gewonnen hat oder dass die Familie gut funktioniert und so weiter und so fort. Die dritte Frage.
Ich würde auch zum großen Leben noch gerne kommen. Ja, ich glaube, dass es für ein Kinder- und Jugendnetzwerk auch wichtig ist, dass ich denke, dass es sich lohnen würde, darüber nachzudenken. Ich habe dazu nicht wirklich eine These. Aber dass sich lohnen würde, darüber nachzudenken, ob Kinder auch nochmal in einem anderen Verhältnis zum bloßen Leben stehen, weil sie in einer anderen Weise in der Gesellschaft nicht als Subjekte erkannt werden oder vielleicht auch nicht wirklich Subjekte sein können, jedenfalls wenn es kleine Kinder sind. Also es ist ja nicht nur eine Frage von Zuerkennung von Rechten, sondern auch von Fähigkeiten, die Menschen haben. Und dafür andere Fähigkeiten, die man vielleicht ablegen muss, damit man Subjekt werden kann, damit man Erwachsener werden kann, und vielleicht auch Fähigkeiten vernachlässigen oder ablegen. Und ich finde, das ist es für mich als Kuratorin ein wahnsinniger spannender Punkt, mir über diese Frage von Kindern im Zusammenhang mit dem Thema Gedanken zu machen. Ich bin da aber noch nicht so weit, dass ich eine These hätte. Aber ich finde, das fände ich spannend, wenn da einfach auch was zurückkommen würde oder durch die Arbeit, die hier passiert, auch mir, also mäßig sich Sachen eröffnen würden darüber. Ich glaube, das ist ganz zum Beispiel Gewalt an Kindern, die ganz wichtig, auch nur deswegen in diesem Maße strukturell ausgeübt werden kann. Und das heißt eben nicht einfach nur Missbrauch oder Missbrauch in der Familie, sondern tatsächlich alltägliche Gewalt, die Eltern gegenüber Kindern zum Beispiel ausüben und wo das auch gesellschaftlich vollkommen anerkannt ist oder vollkommen legitim erscheint, dass diese Gewalt Notwendigkeit, Teil von Notwendigkeit der Erziehung ist. Dass das nur möglich ist, weil Kinder sozusagen stärker ans bloße Leben gerückt sind und dass gleichzeitig Projektionen auf Kinder auch nur deswegen möglich sind, weil die potenziell irgendwie, weil die so stark, also weil man so das Gefühl hat, die sind so stark potenziell. Es kann ein ganzer Mensch werden, also wird ganz viel investiert in dieses Bild von Kindern, von der Gesellschaft her. Wie kann man das erklären? Auch, dass wenn ein Kind getötet wird, dass es letztlich auch damit, dass die Empörung, die man hat, auch damit zu tun hat, dass das ja so viel Potenzialität hat, dieses Leben, was noch nicht ein Erwachsenenleben ist. Also das heißt, ich würde jetzt mal einfach behaupten, dass es da ein anderes Verhältnis besteht, gesellschaftlich, aber auch vielleicht menschlich ein anderes Verhältnis steht von dem bloßen Leben und Kindern zu einem bloßen Leben und Erwachsenen. Und dass das vielleicht spannend wäre, sich damit ein bisschen näher zu befassen.
Und das dritte Thema, also die dritte Frage, Bildung, das ist die Frage halt ganz einfach, was tun? Das hat auch mit der Ausstellung als solcher zu tun. Das heißt mit der Frage, wie man jetzt relativ komplexe Inhalte oder auch bestimmte Formfiguren, die aus zum Teil unterschiedlichen, also aus den unterschiedlichsten Kulturen haben, wo sie dann wiederum Kontexte haben, wie man sowas überhaupt vermitteln kann. Also ohne, dass man die Leute jetzt in Informationen ertränkt, also ohne, dass es heißt lesen, 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 sondern gibt es auch über visuelle Affektivität Möglichkeiten, Dinge zu vermitteln. Das ist eine Frage, die uns beschäftigt. Was damit auch zu tun hat, ist, wie man mit einem Publikum im Weiteren in der Ausstellung umgeht. Documenta hat ja relativ viele Besucherinnen und Besucher, und es gibt da diese Form des Besucherservice, wo Leute halt geführt werden. Und diese Frage, was Führung heißt, ist also nicht nur eine Frage der Moderne und des bloßen Lebens, sondern für Kuratorinnen und Kuratoren auch eine ganz praktische Frage, weil man Leuten gerne Raum geben will, also sich selber eine Meinung zu etwas zu bilden, dieser Raum aber knapp ist, allein dadurch, dass dort so viele Leute hinkommen. Das heißt, das sind Sachen, die sich uns auf einer ganz praktischen, kompositorischen Ebene stellen und die zunächst mal noch gar nichts jetzt mit dem Ethos von Bildung zu tun haben. Bildung heißt des Weiteren oder in Konsequenz daraus, also nicht, dass man Leuten irgendwas beibringt, sondern Bildung heißt tatsächlich, also in diesem Sinne von Schleiermacher, also Bildung oder Herausbildung der Eigentümlichkeit eines Menschen. Das heißt, dass in dem Moment, wo man sich mit Kunst, also mit Sachen, die sich eigentlich nicht verstehen lassen, konfrontiert, lernt man was über sich selber oder über die Grenzen des eigenen Wahrnehmungsvermögens. Und in dem Moment, wo man merkt, dass man irgendwas nicht kontrollieren kann, macht man es vielleicht auch auf und lässt Sachen zu sich kommen oder an sich rankommen, für die man sich normalerweise nicht öffnen würde. Bildung heißt aber auch in Tradition von Documenta, also im Rückgang halt auf diese posttraumatische Documenta 1955, Bildung von Öffentlichkeit. Das heißt, wenn man ein großes Publikum hat, dann hat man auch die Möglichkeit oder vielleicht sogar die Verpflichtung, große Themen anzusprechen, und man hat die Chance, sowas wie eine Verbindlichkeit herzustellen. Also eine Situation zu schaffen innerhalb der Ausstellung, wo die Leute nicht nur irgendwie durchrennen, halt wie durch einen Supermarkt, und wo sie auch nicht einfach nur jetzt Pop konsumieren oder sich unterhalten lassen, sondern wo sie einfach auch gefordert sind und wo sie eigentlich mit einer Krisensituation konfrontiert sind, also eben mit so einem Nichtverstehen, wo eventuell der Effekt eintreten kann, den wünschen wir uns jedenfalls, dass wenn man schon kapiert, dass man diese Krise nicht persönlich meistert, dass man sie vielleicht kollektiv meistert. Und diese Form, dass also auch sowas wie spontane Öffentlichkeit entsteht oder sich entzündet an bestimmten Punkten innerhalb der Ausstellung, wobei die Ausstellung längst begonnen hat, also wir sind jetzt in unserem Verständnis Teil davon, also indem wir uns halt über diese Dinge verständigen. Das ist auch ein Spezifikum vom Documenta, dass es bereits so einen medialen Raum gibt oder so einen atmosphärischen Raum, dass man die Ausstellung nicht bloß dann mit dem 16. Juni oder wann immer sie denn beginnt assoziieren muss, sondern halt als so eine Möglichkeit oder Handlungsraum auch jetzt schon hat. Das ist also eine Gelegenheit, die uns sehr interessiert, und das ist einfach auch einer der Gründe, warum wir gerne hier sind und halt auch viele unserer Energien da hineinstecken, dass das für ein Publikum, auch wenn das Ganze nicht leicht wird, eine befriedigende Erfahrung.